Wir haben gesungen, dass der Herr soll Wasserströme von seinem Thron ausfliessen lassen. Und das bezieht sich auf die Offenbarung 22, wo wir jetzt werden hören. Offenbarung 22, Vers 1 bis 3a. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. So das Wort Gottes.
Ich möchte meine Predigt anfangen mit einer Rede, die Winston Churchill einmal gehalten hat. Er war Premierminister von Großbritannien und wurde gefragt, ob er von seiner ehemaligen Schule etwas sagen könnte. Und er ist auf die Bühne aufgestanden und hat gesagt: Meine Herren, gehen Sie nie auf. Nie, 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 nie. Die Rede hat mich ein bisschen an unseren Predigtext erinnert. Und zwar, weil der Apostel Johannes, der das Buch geschrieben hat, hat ursprünglich an 7 verschiedene Gemeinden geschrieben im Raum von Asien. Und die Gemeinden, die waren extrem am Kämpfen. Und mitten in diese Situationen, in die unterschiedlichen Situationen, wo die Leute gekämpft haben, kommt Johannes, ein bisschen wie der Winston Churchill, und sagt: Gebt nicht auf. Egal, in was für Herausforderungen ihr steht, bleibt dran, folgt Jesus nach bis zum Schluss. Und er zeigt ihnen mit dem Buch auf, wie es am Ende der Welt wird zu und her gehen. Nachdem da so 20 Kapitel lang filmreif der Weltuntergang beschrieben wird, sagt dann Gott in der Offenbarung 21, Vers 5, seht, ich mache alles neu. Gott schafft eine komplett neue Welt. Und wie sie dieser Welt aussieht, um das geht es in diesem Text. Und Johannes zeigt da seinen Gemeinden, was ihre Hoffnung ist als Christen. Um diese Hoffnung geht es heute. Jetzt, bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz etwas sagen zu dieser Textart, die wir hier haben. Es ist ja nicht ein normaler Brief oder so, sondern der Johannes hat da eine Vision aufgeschrieben. Das nennt man Apokalyptik, weil es um das Ende der Welt geht. Und der Kommentator William MacDonald hat zu dieser Textart einmal Folgendes gesagt. Das apokalyptische Schriftentum versucht, etwas zu beschreiben, was sich nicht beschreiben lässt. Etwas auszusprechen, was sich nicht in Worten ausdrücken lässt. Und Bilder von etwas zu entwerfen, was sich nicht in Bildern wiedergeben lässt. Es ist also etwas Fantastisches. Und das angemessen aufzuschreiben, zu beschreiben, geht gar nicht. Darum schafft man sehr viel mit Symbolen. Und ich glaube, es ist ein bisschen die Herausforderung für uns heute, dass wir nicht in erster Linie, wenn wir das lesen, das Gefühl haben, wir müssen ganz genau verstehen, wie was abläuft, sondern wir müssen wissen, was Gott schlussendlich wird tun. Er wird uns Zugang zum Baum vom Leben verschaffen. Ich habe 4 Punkte für heute Morgen. Ich hoffe, ihr seht es da hinten schon und könnt es ein bisschen lesen. Das sind 4 Sachen, 3 Sachen, die Gott uns schenken möchte. Er möchte uns optimale Bedingungen schenken für unser Leben. Er möchte uns ein Leben im Überfluss geben und vollkommenen Frieden. Und ganz am Schluss möchte ich kurz darauf eingehen, wie können wir die Hoffnung, die der Text uns verspricht, zu unserer persönlichen Hoffnung machen. Lesen wir nochmal den ersten Vers. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Ah, das ist eine andere Übersetzung. Lassen wir schon dahin. Der Engel zeigte mir einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt beim Thron Gottes und des Lammes. Und sein Wasser ist so klar wie Kristall. Wasser vom Leben. Das haben wir jetzt schon ganz viel gehört heute. Der Ausdruck geht zurück bis auf die Wüstenwanderung vom Volk Israel. Sie sind ja dort als ganzes Volk aus Ägypten ausgezogen und irgendwo in der Wüste ist ihnen das Wasser ausgegangen. Die Israeliten haben angefangen, Gott anklagen, wieso dass er sie da in die Wüste rausgeführt hat. Und dann gibt Gott dem Mose den Auftrag, er soll mit seinem Stab an Felsen klopfen. Und in dem Moment fließt Trinkwasser raus für das ganze Volk. Wasser ist in der Bibel wirklich ein Bild für die Beziehung zu Gott. Gott liebt uns und er versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Auch später, als das Volk Israel dann sesshaft geworden ist, war Wasser noch so ein Bild für die Beziehung zu Gott gewesen. Wenn man nämlich zu Jerusalem in den Tempel hineingegangen ist, dann war das Erste, wo man daran vorbeigelaufen ist, ein grosses Wasserbecken gewesen. Und Jesus vergleicht sogar den Heiligen Geist mit Wasser. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er, also Jesus, sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Johannes greift das Bild vom Überfluss auf. Es ist ein Ausdruck von der Liebe, die Gott hat. Und dass er uns all das gibt, was wir brauchen. Wieder. In unserem Text jetzt, in der Offenbarung, fließt Leben sozusagen in flüssiger Form durch den ganzen Ort. Alles, was Leben erschafft, was Leben fördert, was das Leben zum Aufblühen bringt, ist dort im Überfluss vorhanden. Und das, was das Leben schafft, ich glaube, das ist Liebe. Aus dem einfachen Grund, Gott hat dich schon aus Liebe gemacht. Gott hat keinen Nutzen davon, dass wir existieren. Wir können ihm nichts bringen, was er nicht schon hat. Wir können nichts machen, was er nicht selber kann. Der einzige Grund, wieso Gott uns geschaffen hat, ist, damit er uns seine Liebe zeigen kann. Ich habe im Moment recht viele Kollegen, die gerade ihre ersten Kinder bekommen. Und manchmal denke ich schon, hey nein, warum tun die euch das an? Die brüllen die ganze Zeit, sie können gar nichts selber. Das bringt überhaupt nichts. Aber man kann, glaube ich, fast jedes ältere Paar fragen. Sie würden ihre Kinder auf keinen Fall hergeben. Weil Kind hat man nicht, damit sie einem etwas bringen. Kind hat man, damit man es gerne haben kann. Ich glaube, das ist das Ziel von unserem Leben. Dass Gott uns seine Liebe zeigen kann. Und das wird da erfüllt. Gottes Liebe schafft aber nicht nur Leben. Es bringt auch das Leben zum Aufblühen. Der Psychologe Sigmund Freud hat vom sogenannten Urvertrauen geredet. Urvertrauen, das ist die positive Grundhaltung gegenüber sich selber, gegenüber anderen Menschen und gegenüber der Welt, wo man drin lebt. Und das braucht es, wenn ein Mensch sich gut entwickeln und entfalten in seinem Leben, dann muss er so ein Urvertrauen haben. Und die Grundvoraussetzung für das Urvertrauen ist Liebe. In unserem Text heisst es, dass das Wasser vom Leben oder eben die Liebe vom Thron von Gott ausfließt. Wenn du möchtest in deinem Leben aufblühen, dann musst du vor den Thron von Gott kommen, dann musst du in die Gegenwart von Gott kommen, weil dort ist alles, was du brauchst, dass du in deinem Leben kannst aufblühen. Gott sehnt sich danach, dass du ihn suchst. Über den jüdischen Rabbi Baruch erzählt man sich, dass er mal seinen Enkelsohn ihn besuchen ist. Und weil es ein bisschen langweilig ist immer mit dem Grosspapi, ist er mit seinem Nachbarsbub spielen. Sie haben gesagt, okay, wir spielen Versteckis. Und der Enkelsohn, der hat sich das beste Versteck von der ganzen Welt überlegt und hat sich dorthin verkrochen. Und er hat gewartet und gewartet und gewartet. Und irgendwann hat er gemerkt, dass ihn einfach niemand suchen. Und er ist zu seinem Grosspapi gerannt und hat angefangen zu brüllen. Ich habe mich so gut versteckt und keiner sucht mich. Und da hat der Rabbi auch angefangen zu brüllen. Und er hat gesagt, schau, genau so sagt Gott manchmal. Ich habe mich versteckt und niemand kommt mich suchen. Geh Gott suchen und du wirst merken, was es heisst, wenn Ströme von lebendigem Wasser anfangen zu fliessen. Gott suchen kann man ja auf x verschiedene Orte. Oder es gibt Leute, die sind absolut begeistert, wenn es ums Gebet geht. Es gibt andere, die blühen auf, wenn sie Anbetungslieder singen können. Die Dritten sind richtige Bücherwürmer und fangen an, ein Buch nach dem anderen zu lesen, wo irgendwie um ein theologisches Thema geht. Oder die Bibel selber. Einfach lesen ist ihr Zugang, wie sie Gott am besten findet. Wieder andere Leute, die sind lieber einfach in der Gruppe zusammen miteinander und diskutieren etwas. Vielleicht ist dir auch schon passiert, dass du beim Kaffee hockst und dann nachher sagt jemand etwas und du denkst, oh, ich glaube, das hat Gott mir schon lange mal sagen. Wieder andere, die finden das alles langweilig, die müssen sich bewegen. Und es gibt zum Beispiel Sportler, die haben so viel von Gott entdeckt, einfach indem sie sich überlegt haben, wenn Gott mein Trainer wäre, wie wäre er recht? Wie würde er mit meinen Teamkameraden umgehen? Oder sie finden plötzlich ein biblisches Prinzip, das ganz ähnlich ist wie die Regeln des Fußballs. Ich komme nicht raus bei Fußball, ich kann das nicht, aber es gibt Leute, die finden das. Und ich möchte dich herausfordern, egal was du gerne machst, such dir für nächste Woche mal etwas, das dir richtig Spass macht. Und dann halt einfach mal inne und überleg dir, was möchte Gott mir echt zeigen? Mit dem, was ich sehe, mit dem, was ich höre, mit dem, was ich erlebe. Ich verspreche dir, je mehr du Gott anfängst zu suchen, desto mehr wird deine Hoffnung wachsen. Weil nichts von dem, was du über Gott herausfindest, ist nur halb so gut wie das, was auf uns wartet. Ein Leben im Überfluss. Im Vers 2 heisst es, und es fließt die breite Straße entlang in die Mitte, die mitten durch die Stadt führt, an beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Der Baum vom Leben kommt ja 2-mal in der Bibel vor. Weiss jemand, wo sonst noch? 1. Mose, genau. Und zwar, wo der Garten Eden beschrieben wird, das Paradies. Und dort heisst es, im Kapitel 2, Vers 9 vom 1. Buch Mose, viele verschiedene Bäume ließ er, also Gott, im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. Inmitten des Gartens standen 2 Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, der Baum vom Leben, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Der Baum von der Erkenntnis, wo wir vor ein paar Wochen darüber geredet haben. Und später sagt Gott dann noch, von allen Bäumen darfst du essen, so viel dein Herz begehrt. Aber vom Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen, weil sonst wirst du sterben. Und eines Tages, ein Zeitchen nachdem Gott es gesagt hat, schaut der Mensch den Baum der Erkenntnis an und denkt, vielleicht wird Gott uns ja etwas vorenthalten. Vielleicht komme ich zu kurz, wenn ich die Frucht nicht esse. Ich meine, vielleicht ist es die beste. Vielleicht fehlt mir etwas, wenn ich die nicht esse. Und sie essen davon. Und in dem Moment war es fertig mit Harmonie und Schönheit und was weiß ich. Sie haben sich angefangen vor Gott zu verstecken, weil sie gewusst haben, was sie gemacht haben, ist nicht in Ordnung. Und sie haben angefangen, irgendjemand anderem die Schuld zu schieben für das, was passiert ist. Wenn sie jetzt auch noch vom Baum vom Leben gegessen hätten, dann hätte der Mensch ewig gelebt. Und Gott hat die grosse Katastrophe gesehen. Weil er hat gewusst, wenn der Mensch sich von mir entfernt, dann ist er viel mehr fähig als nur ein kleiner Streit. Und damit nicht alles ins Unermessliche steigt, hat er beschlossen, dass er sie aus dem Garten vertreibt und sie vom Baum vom Leben trennt. Der Baum vom Leben ist ein Bild für Freude, für Glück, für Geborgenheit, für eine Welt, wo alles bis ins kleinste Detail hinein perfekt und wunderschön war. Und dass wir jetzt getrennt sind von diesem Baum, ich glaube, das zeigt sich nur noch vielleicht in einem kleinen Loch, das wir haben in unserem Herz, wo uns manchmal daran erinnert, was wir alles verloren haben. Wenn jetzt in unserem Text steht, dass dort an beiden Ufern der Baum vom Leben wächst, dann heisst das nichts anderes, als die genau gleiche Herrlichkeit von dazumal ist wieder vorhanden. Es heisst nichts anderes, als das, was wir eigentlich uns danach sehnen, was ursprünglich war, ist im Überfluss wieder da. Und der Baum, der trägt 12-mal im Jahr Frucht. Es ist nicht so, dass du Angst haben musst, dass es nicht lange für dich. Nicht wie bei der AHV. Es gibt jeden Monat neue Früchte. Es hat genug für alle. Der Punkt ist ein bisschen der. Solange wir hier auf dieser Erde leben, wird es immer etwas geben, was fehlt. Du wirst dir immer mehr wünschen. Mehr Freude, mehr Liebe, mehr Kraft. Überall. In deiner Beziehung, in deinem Job, in deiner Schule, in deiner Kirche. Vielleicht kommst du da an und du denkst manchmal, ist das euer Ernst? Dieses und jenes ist ein bisschen dürftig und andere Sachen hat es überhaupt nicht. Die Leute sind vielleicht nicht immer so, wie sie sollten sein und. Wenn die Welt, in der wir jetzt drin leben und kennen, das Einzige ist, was wir haben, dann werden wir entweder extrem verbissen oder verbittert. Dann fangen wir an, alles zu kritisieren und versuchen, alles Mögliche zu ändern. Aber was ist, wenn wir uns daran erinnern, was da steht? Was ist, wenn wir uns daran erinnern, dass der Tag wird kommen, wo alles vorhanden ist? Wo es nichts mehr gibt, was wir uns wünschen. Nichts mehr, wo wir Angst haben, dass wir nicht überkommen. Nichts mehr, wo wir Angst haben, dass wir es wieder verlieren. Einfach leben im Überfluss. Dann können wir auf einmal glücklich werden, auch wenn wir jetzt noch nicht alles haben. Weil wir wissen, es kommt ein Tag, wo Gott sein Versprechen erfüllt. Nächster Punkt, vollkommener Friede. Es heißt von dem Baum und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Ich glaube, mit Heilung ist da nicht körperliche Heilung gemeint, einmal nicht in erster Linie, sondern das Zwischenmenschliche. Weil es heisst nicht, und seine Blätter bringen den Menschen oder dem Menschen Heilung, sondern den Völkern. Es geht also um den Kontext, wo der Mensch drin ist, um die Gruppe, die er dazugehört. Jetzt, da steht um sein Volk. Und vielleicht könnte man sogar sagen, dass die Blätter Frieden bringen. Frieden in Beziehung zu deinem Nachbarn. Frieden aber auch für die ganze Welt. Dass Gott da Frieden für die Völker verspricht, macht sehr Sinn, wenn wir die heutige weltpolitische Lage anschauen. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht. Oh, kommt es nicht. Das nennt sich Global Conflict Tracker. Das heisst, auf dieser Weltkarte sind alle aktuellen Konflikte, also politischen Konflikte, eingetragen. Und zwar vom Datum 17. Februar 2017. Jeder von diesen Punkten steht für ein Volk, das dringend Heilung nötig hat. Ich glaube, das ist uns allen klar. Aber ich möchte mal von dieser Weltkarte ein bisschen näher zoomen. In die Schweiz. In dein und mein Wohnzimmer. Weil ich glaube, wir kriegen auch. Die einen lassen Bomben platzen, es ist laut, man schmeißt sich Beleidigungen an den Kopf und beschuldigt sich gegenseitig, wenn man hässig ist. Und andere führen kalten Krieg und schweigen. Ich glaube, so die klassischen Streitsituationen, die kennen wir alle. Aber ich spüre sogar einen gewissen Unfrieden irgendwie in einer simplen Diskussion manchmal. Ich bin ja Theologiestudent und Theologiestudenten diskutieren immer gerne über dieses und jenes. Und dann gibt es manchmal so Themen, da hat man seinen Standpunkt. Und den tut man auf keine Ahnung was verteidigen. Und dann merke ich manchmal, dass wieder ein Punkt kommt, wo es gar nicht mehr darum geht, dass wir voneinander lernen wollen, dass wir irgendwie miteinander vorwärts kommen wollen, sondern einfach nur noch, dass ich dem anderen eins aufs Dach geben kann und beweisen kann, dass ich recht habe. Hoppla. Kommt eben nicht gut. Und dann merke ich, wie, jetzt muss ich aufhören. Jetzt muss ich einen anderen Weg finden, wie ich meinem Gegenüber auch dort in Liebe begegnen kann. Und ich finde es so schön, für jede noch so kleine Situation, auch wenn sie vielleicht nicht so schlimm ist, verspricht Gott Frieden. Für jede Beziehung verspricht Gott Frieden. Und für jedes Volk gibt es Heilung. Wie wäre es, wenn wir uns schon jetzt ein bisschen für die Heilung verpflichten? Vielleicht hast du irgendetwas offen mit jemandem. Und vielleicht ist es daran, dass du einen Schritt auf die andere Person zumachst und dich mit ihr versöhnst. Oder vielleicht kennst du Leute in deinem Umfeld, die noch einen Konflikt haben mit jemandem, der nicht gelöst ist. Bett für diese Leute. Wenn es jemand ist, der dir wirklich nahe steht, wo du es gut hast damit, dann ist es vielleicht auch irgendwann mal dran, dass du gehst und deinen Freund darum bittest, dass er einen Schritt auf die andere Person zumacht. Jesus selber hat gesagt, glücklich sind die, die Frieden stiften, weil sie werden Kind von Gott genannt werden. Und es gibt Situationen, wie zum Beispiel die Weltkarte, das scheint absolut unmöglich, dass irgendwie auch nur ein bisschen Frieden reinkommt. Aber ich würde dich ermutigen, gib nicht auf, dich für Frieden einzusetzen. Weil Gott hat versprochen, dass es Heilung gibt für die Völker. Jetzt haben wir gesehen, wie Gott uns ein Stück weit wird wiederherstellen in dieser neuen Welt. In dem uns seine uneingeschränkte Liebe verfügbar ist. Wir können an dem Fluss vom Leben sein, indem er unser Leben im Überfluss schenkt und indem er uns Heilung und Frieden gibt für alle Beziehungen. Ich möchte noch kurz zu der Frage kommen, wie wird die Hoffnung dann zu meiner persönlichen Hoffnung? Wenn wir jetzt all das, was wir gehört haben, ein bisschen zusammenfassen, können wir auch das ist nicht richtig. Können wir auch einfach sagen, wie es in der Offenbarung 22, Vers 3 heisst, ganz am Anfang, nichts mehr steht unter dem Fluch. All die Sachen, die schlechten Sachen, die in unser Leben reingekommen sind, seit der Mensch vom Baum vom Leben getrennt ist, all das ist weg. Der Fluch ist gebrochen. Alles ist wieder so, wie es ursprünglich hätte sein sollen. Die Weltgeschichte, die, ja genau, könntest du mir schnell das Blatt drehen? Die ist laut der Bibel so in zwei Bäume eingerahmt, oder? Da einmal der Baum vom Leben und da einmal der Baum vom Leben. Und wir sind irgendwo da. Und da hat es nichts. Der Theologe Charles Spurgeon hat aber gesagt, der Baum vom Leben kommt dreimal vor. Und zwar etwa da. In Form von einem Kreuz. Im Galater 3,13 kannst du mir noch mal schnell das Ding ein bisschen hinterher schieben? Einfach wieder auf die Seite, dass man wieder PowerPoint anschauen kann. Danach zeige ich das hier schnell. Steht, Christus hat uns nun vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl, oder man könnte auch übersetzen, am Baum endet. Jesus verschafft uns Zugang zum Baum vom Leben. Ich hoffe, ich kann mit meiner Predigt ein bisschen auch eine Sehnsucht wecken nach einem besseren Leben. Und Jesus möchte uns das geben. Eben indem er am Kreuz gestorben ist und all diese Sachen getragen hat. Und wenn du das glaubst, dann ist die Hoffnung deine Hoffnung. Dann ist jede Sehnsucht, jeder Schmerz, jeder Unfriede nur noch ein Zeichen dafür, dass deine Hoffnung real ist. Ich habe mir das so vorgestellt, jedes Loch in meinem Herz erinnert mich an die Löcher, die Jesus hat in seinen Händen, weil er an dem Kreuz gehangen ist. Es erinnert mich daran, dass Jesus mir den Zugang zum Leben gibt und meine Hoffnung auf den Baum vom Leben real ist. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du mehr für uns bereit hast, als das, was wir jetzt gerade erleben. Ich danke dir, dass du uns so verschliebst, dass du uns wieder möchtest Zugang geben zu dem Baum vom Leben, dass wir einmal in deiner neuen Welt sein dürfen, wo alles wieder hergestellt wird. Ich möchte dich bitten, dass du die Hoffnung in uns hinein stärkst und uns auch immer wieder zeigst, wie wir ein Stückchen von dem Himmel könnt auf die Erde holen und uns für das einsetzen, wo du irgendwann einmal vollkommen wirst, beenden.